Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 7. Juni 2021. Neben mir sitzt Andreas Popp. Heute ein Knisterer. Das werdet ihr noch sehen. Er hat nämlich einen Stapel voll Papieren vor sich, weil sein Computer gerade abgeschmiert ist. Lieber Andreas, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eva. Dein wunderschöner Tag begrüßt uns heute. Erwarten uns 25 Grad Anschein, ein changierender See mit einem hellen, wunderbaren Grün. Und also nicht der See, sondern die Bäume davor und der Berg dahinter. Und so soll es auch sein. Und ich glaube, damit genug mit dem Wetter. Ich glaube, wir machen immer viel zu viel Wetterbericht.
Also inzwischen machen viele andere Leute auch immer am Anfang ihrer Ansagen Wetterberichte. Andreas, ich glaube, du hast einen Trend gesetzt.
Ja, das bin ich immer gewesen, Trendsetter. Und bei mir kann ja jeder machen, was ich will. Und das wird auch oft nachgemacht.
Ja, es ist ja, warum machen wir das hier? Wir geben sozusagen einen Einblick in die Arbeit der Wesenheit gleich zu Beginn. Und hier in Kanada ist es üblich, wenn man sich trifft, dass man dann nicht sagt, wie geht es dir und hast du gut geschlafen oder so, sondern nice weather today, isn't it? Also das heißt, hier wird immer erst über das Wetter geredet und irgendwie ist das bei dir schon abgefärbt.
Ja, genau so ist es. Und vielleicht interessiert es euch auch einfach, was wir hier so erleben. Man fühlt sich ja auch so ein bisschen wie eine kleine Familie, auch wenn sie mittlerweile sehr groß ist, mit über 180.000 Abonnenten. Aber dieses etwas Kleinliche und auch Intime und Geborgene bleibt ja trotzdem irgendwie erhalten. So empfinden wir das zumindest.
Ja, sitzt ja jeder in seinem Stübchen oder Auto oder draußen auf der Terrasse und hört uns zu. Und wir behandeln ja im Prinzip die Themen, die euch angehen, die uns angehen. Aber wenn ihr uns schreibt, erfahren wir ein bisschen was über euch. Aber ja, unser kleiner Wetterspot am Anfang, der dient halt dazu, euch zu sagen, wie es hier ist. Aber der See changiert wirklich silbern.
Silbergrau mit ganz leichten Elementen von Weiß sogar, so wie kleine Schlieren, aber das könnten die weißen kleinen Wölkchen sein, die sich da widerspiegeln.
Also ich bin immer sprachlos, wie du es so machst, Andreas. Meinst du, dass das heute mit diesem Papierkram hier was wird?
Ja, also erstmal habe ich die Wölkchen nicht selber gemacht, sondern ich beschreibe sie nur. Und zweitens werde ich hier mit meinem Leitsordner, das bin ich noch gewohnt, ich komme noch aus einer Zeit, wo man noch mit Windows 54 arbeitete. Das war noch mechanisch, da musste man noch das Farbband auswechseln und das war auch gut so.
Also bevor ihr uns jetzt schreibt, dass man da keine Farbbänder ausgewechselt hat, es war ein Scherz. Aber ein Scherz ist es nicht, dass die Bundeskanzlerin Deutschlands, Angela Merkel, ihren Namen die epidemische Lage verlängern möchte, die eigentlich Ende diesen Monats auslaufen würde. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Trotz sinkender Zahlen, trotz weniger Todeszahlen, trotz einer entspannten Situation und einer echten Entspannung des Infektions- und Pandemiegeschehens in Deutschland sollen Bund und Länder über den Sommer weiter mit umfassenden Handlungsvollmachten ausgestattet bleiben. Und Unionsfraktionsvize Thorsten Frei sagte der Stuttgarter Zeitung, wir sind uns innerhalb der Koalition einig. Noch einmal für 3 Monate eine epidemische Lage nationaler Tragweite festzustellen.
Ja, mittlerweile wird das Lügengebäude überhaupt nicht mehr verschleiert, sondern es wird einfach weitergeführt. Und ich glaube, viele Menschen sind in sich so eingebrochen in der Masse durch die Massenmedien und deren Konsum, dass sie das einfach nur noch alles glauben wollen und auch überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass da ein wenig diese Aufgabe mitschwingt. Und das ist ganz wichtig, dass wir da auf gar keinen Fall hinkommen wollen. Wir werden am Ball bleiben und man will diese Maßnahmen aufrechterhalten, weil diese Maßnahmen mit direkt verknüpft sind mit dieser Notfallzulassung für die Impfstoffe. Würde man die Maßnahmen jetzt stoppen, müsste man auch diese ganze Impfarie stoppen, weil damit tatsächlich die Genehmigungsverfahren wieder in Problematiken kommen würden. Und wir sehen ja längst, es geht überhaupt nicht um Impfung, es geht auch offenbar nicht mehr um Gesundheit, sondern nur noch noch um die Maßnahmen für weitere Maßnahmen und nicht Maßnahmen, um die Maßnahmen zu beenden. Das wäre der eigentlich sinnvolle Weg. Die Menschen spielen offenbar gar keine Rolle mehr. Die Parallelwelt hat sich völlig geoutet innerhalb der Politik oder kann man vielleicht auch sagen, Vertriebsorganisationen der NGOs oder auch der Pharmaindustrie. Das ist meine persönliche Meinung, bevor du das gleich nochmal kennzeichnest. Ich sehe schon deine Augen wieder und so soll es sein. Aber ich bin manchmal auch ein bisschen wütend und manchmal ist das auch gar nicht schlecht.
Also du bist ja nicht der Einzige, der von einem Lügengebäude spricht. Das tun inzwischen ganz offiziell auch die Mainstream-Medien, also zum Beispiel die Bild-Zeitung. Die hat gestern einen Brandbrief abgedruckt von Abgeordneten, die an die GroKo-Kollegen, GroKo, das ist auch so ein Name, ne?
Ja, wir haben sie immer Grükotz genannt, größte Koalition aller Zeiten.
Danke. Also auf jeden Fall schreiben die in einem Brandbrief, das Leben muss endlich wieder wie gewohnt weitergehen. Und es waren 5 Bundestagsabgeordnete der CDU und einer der SPD, die diesen Brandbrief an ihre Kollegen von CDU, CSU und SPD geschrieben haben. Ihre Forderung, keine Verlängerung der epidemischen Lage. Hintergrund nochmal, die Bundesregierung will die Sonderbefugnisse in der kommenden Woche bis zum 30. September, also zufälligerweise bis kurz nach der Bundestagswahl, verlängern. Darüber soll am 10. Juni, das ist also in 3 Tagen, der Bundestag abstimmen. Und der hatte ja die Notlage letztes Jahr im März ausgerufen und seitdem die Regierung Stück für Stück mit schärferen Schwertern ausgestattet, so der Vorwurf der 6 Abgeordneten. Allerdings, schreiben sie, hat sich die Lage seit Einführung völlig verändert, sodass nun ein sofortiger Kurswechsel stattfinden muss. Und die Wissenschaft, so schreiben sie weiter, lehrt uns, dass wir auch in Zukunft mit dem Virus leben werden. Also muss das Leben nun endlich wieder wie gewohnt weitergehen, anstatt in einer scheinbar endlosen Schleife von Überregulierungen, Mahnungen und Verboten zu verharren. Und dieser Brandbrief, schreibt die Bild-Zeitung, hat durchaus Gewicht, denn es kommt nicht allzu oft vor, dass Abgeordnete mehrerer Parteien gemeinsam an ihre Kollegen appellieren. Und sie schreiben also unmissverständlich weiter: Wir müssen im Sinne des Volkes handeln. Der Schutz der Gesundheit ist lange genug die einzige Leitlinie der politischen Entscheidungen gewesen. Wir haben die Gesundheit der Menschen geschützt, zumindest die körperliche. Jetzt muss es um den Schutz der seelischen Gesundheit der Bürger Deutschlands und um den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehen. Deswegen der Appell: Stimmen Sie am 10.06.2021 mit Nein.
Ja, und was mich hier ganz besonders erschreckt, das ist, dass wir über 720 Abgeordnete im Bundesparlament haben. Und wenn 6 Abgeordnete einen Brandbrief schreiben, bedeutet das, dass es unter 1% ist. Das heißt, 99% der Abgeordneten setzen sich mit den Hintern drauf und interessieren sich offenbar für die Belange der Bürger keinen einzigen Pfifferling. Und das ist für mich das eigentlich Erschreckende. Ich freue mich darüber, dass die Bild-Zeitung diesen Bericht so groß rausbringt, damit diese Dinge auch mal nach außen kommen und damit auch Gewicht bekommen. Denn wir sehen, dass über 99% der Abgeordneten sich überhaupt nicht für das Volk interessieren, sondern ausschließlich für ihre eigenen Pfründe. Deutlicher kann man es gar nicht belegen und beweisen anhand dieses Datums: 6 Abgeordnete von über 700. Das ist eine Irrsinn.
Wir werden sehen, wie das am 10. Juni ausgeht, aber irgendwie kann ich es mir schon fast leider vorstellen.
Ja, natürlich. Also wenn man sehen, wer da so abgeordnet ist, ich habe das Gefühl, es ist mehr Abgeheftete, die dort sitzen. Abgeordnet, abgeheftet ist ja ziemlich ähnlich, aber genau so verhalten sie sich aus meiner Sicht. Es ist ja immer so ein bisschen, ich rede ja immer von der Parlamentsfüllmasse, das wird immer so als negativ gern dargestellt, als destruktiv dargestellt, um es richtig zu sagen. Und wenn man aber solche Ergebnisse sieht, dann wird einem wirklich deutlich, dass nur ganz wenige offenbar überhaupt Rückgrat dort haben. Die meisten haben wahrscheinlich weniger Rückgrat, dafür wahrscheinlich vermutlich eine große Leber, aber ich kann wirklich nur noch den Kopf schütteln.
Rückgrat ist immer wieder gefragt in diesen Zeiten und man sieht es nur selten. Wir hatten neulich uns angesehen hier ein Interview mit Jung und Naiv. Wie heißt der mit Vornamen? Habe ich schon wieder vergessen. Dieser
Thilo Jung.
Thilo Jung, der ja in einer besonders wachsamen Phase seines Lebens mal selber so ein bisschen gegen den Mainstream ging. Das allerdings ist alles längst, längst vorbei. Der hat wahrscheinlich einen Einlauf bekommen, sodass er wieder gerade marschiert ist. Auf jeden Fall hat der schwer Boris Reitschuster angegriffen und hat mehr oder weniger sinngemäß gefordert, dass der als Journalist aus der Bundespressekonferenz entfernt werden möge. Denn Reitschuster stellt einfach zu unbequeme Fragen.
Ja, und ich hatte Thilo Jung immer noch bei mir in meinem Abo, dass ich immer wieder informiert wurde, wenn was war. Das war einmal nach diesem Komplettversagen, dass ein sogenannter Journalist, und das stellt sich ja jetzt heraus, der sich darstellt als kritisch und als wirklich Menschen interessiert und an deren Zusammenhänge, und man merkt, dass er mittlerweile ja doch nur noch einfach ein Mitläufer ist. Ich habe ihn rausgenommen, Reitschuster habe ich nach wie vor drin, der bleibt auch drin, zumindest solange er eben seiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommt. Und das ist das eigentlich Erschütternde, dass es offenbar in dieser Bundespressekonferenz nur noch einen Journalisten gibt, zumindest den, den man wahrnimmt. Vielleicht gibt man den einen oder anderen. RT möchte ich ja auch noch mal erwähnen. Interessanterweise die, von denen man früher sagte, das sind die Falschen. Und Boris Reitschuster ist ja auch russisch verseucht, wie man gerne so hinstellt, so, weil Russland ist ja alles ziemlich kritisch, es ist ja eine Russlandphobie. Und was Thilo Jung da abgeliefert hat, das ist eine Katastrophe für mich. Und aus diesem Grunde ist er bei mir raus.
Haben wir jetzt verstanden? Hast du jetzt nachdrücklich genug uns allen mitgeteilt? Das ist, aber ich teile das, ja. Also ich hatte den nie im Abo. Egal. So, wer noch Rückgrat zeigt, ist die Schauspielerin Eva Herzig. Wir hatten hier schon vor 3-4 Wochen gesprochen über ihre Serienrolle bei einem Krimi, einem Steirer Krimi, so heißt er nämlich. Der wird übrigens nicht nur in Österreich, sondern auch in der ARD ausgestrahlt. Und die Eva ist jetzt aus dem Drehbuch gestrichen, weil sie sich nicht impfen lässt. Und das Engagement wurde ausgesetzt. Der österreichische Rundfunk teilte auf Anfrage mit, der Produzent hat seine Co-Partner ORF und ARD von seiner Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Eva Herzig zeitlich auszusetzen, informiert. Vom ORF hieß es zudem, das Drehbuch für den Dreh ohne Frau Herzig wird überarbeitet. Ihre Rolle bleibt Eva Herzig aber grundsätzlich. Was das bedeutet, verstehe ich nicht. Man versuche nun gemeinsam, sämtliche produktionsrelevanten Aspekte, persönlichen Rechte und Sorgfaltspflichten respektvoll in Einklang zu bringen.
Ja, also ich finde das schon sehr eigenartig. Rein juristisch gesehen ist es so, dass wir keinen Impfzwang haben und insofern auch keine Impfpflicht. Und sie kann aus meiner Sicht auf gar keinen Fall aus diesem Arbeitsvertrag, kann das sowieso nicht aus einem Arbeitsvertrag. Nun weiß ich nicht, was für eine Art Vertrag das ist. Wahrscheinlich ein Engagement über einen privatrechtlichen Vertrag als Selbstständige. Das müsste man regeln. Also Juristen hätten da wahrscheinlich ihre Freude dran. Ich bezweifle, dass man sie rausnehmen kann, einfach so, weil das wäre eine klassische Diskriminierung. Ich hatte darunter gelesen, dass der Produzent dieser Firma, dieser Produktionsfirma für diesen Film sagte, er will damit die Gesundheit auch der ganzen Akteure gewährleisten. Und ich glaube, da macht er genau das Gegenteil damit. Und es wird noch ein Nachspiel haben, da bin ich ziemlich sicher. Also man sollte stabil sein. Niemand darf rausgeschmissen werden aus seinem Job, wenn er sagt, ich lasse mich nicht impfen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass er dann gemobbt wird. Gemobbt wird, indem er dann als Einziger hinter einer Plexiglasscheibe sitzt. Und jetzt gilt es tatsächlich, diese Herausforderung anzunehmen und die Zeit abzuwarten, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme auftauchen, jetzt durch die Impfung, die wird immer größer. Ich habe gerade gehört, dass, ich glaube, 12 Menschen nachweislich in Berlin an einer Corona-Impfung gestorben sind, hat Reitschuster gerade veröffentlicht, das hatte ich gerade gelesen.
Ja, aber die Produktionsfirma Allegro Film begründet genau andersrum. Die haben nämlich eine Stellungnahme veröffentlicht über die Entscheidung, das Engagement von Frau Herzig auszusetzen. Und das haben sie begründet mit Sorgfaltspflicht. Die nächste Steirer Krimi-Produktion sei für den Herbst angesetzt. Es sei zu befürchten, dass die Infektionszahlen dann bei Nicht-Geimpften ansteigen könnten. Sie haben offenbar von den Zahlen, dass Geimpfte betroffen sind. Und Ja, hohe Ausfallraten zeigen im Moment höher, als man sich das je gedacht hätte. Und so langsam, langsam kommen dann auch Zahlen ans Tageslicht, die mit dem überhaupt nicht mehr abgleichbar sind, was das Ziel war, nämlich Gesundheit in die Gesellschaft zu bringen. Und ja, Andreas, bis zum Herbst haben Sie es praktisch noch ausgesetzt oder sagen, also bis dahin steigen dann die Raten wieder. Das ist ja ungefähr das Wording von Herrn Wieler, Herrn Spahn, Herrn Drosten, Frau Merkel.
Ja, und ich glaube, er hat einfach von Herrn Lauterbach abgeschrieben aus dieser Produktionsfirma. Und Herr Lauterbach, der gerade davor steht, in der Bild-Zeitung gegrillt zu werden, indem man feststellt, dass die meisten seiner Aussagen eigentlich Schall und Rauch waren, nämlich nichts und tatsächlich sich nicht bewahrheiteten. Wahrscheinlich ist das noch ein alter Stand. Und da sieht man, welches Unheil Politdarsteller anrichten können, indem sie einfach etwas rausposaunen, ohne dafür echte Belege zu haben.
Ja, und es ist wieder die Bild-Zeitung, die auch eine andere Meldung heute veröffentlicht hat, nämlich, dass ein Professor des Klinikums Großhadern in München, und zwar ist er der Direktor der Abteilung für Kinderkardiologie und Intensivmedizin, der Mann heißt Professor Nikolaus Haas, der hält das Infektionsrisiko für Kinder, was Covid-19 angeht, für sehr gering und er klagt die Schulschließungen als falsch an. Und er sagt, ein Kind in Deutschland wird eher vom Blitz getroffen, als dass es wegen einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation landet. Nun greift er das nicht einfach aus der Luft, sondern er legt Zahlen vor. Und er sagt, von 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland erkrankten 1200 am Coronavirus. 75 wurden auf der Intensivstation behandelt, 4 starben von 14 Millionen in den letzten anderthalb Jahren. Der Mediziner sammelte Daten vom Statistischen Bundesamt, wertete sie aus. Demnach hat er mal vergleichsweise erhoben, sterben im Schnitt 55 Kinder in Deutschland bei Verkehrsunfällen, 35 werden ermordet, 49 ertrinken. Ich wiederhole, in diesen anderthalb Jahren sind 4 Kinder an Covid-19 gestorben und von anderen Erhebungen wissen wir, dass die Kinder, die auf Intensivstationen behandelt wurden bzw. gestorben sind, nahezu allesamt schwere Vorerkrankungen hatten. Bild-Zeitung sagt, diese Aussagen sind eine Vollwatschen für die Schulpolitik von Bund und Ländern. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten hatten die Schulschließungen mit dem Ansteckrisiko der Kinder begründet. Offenbar eine Fehleinschätzung. Andreas, wir haben vor über einem Jahr ebenfalls darüber berichtet. Da hatte nämlich die Bild-Zeitung auch schon Stellung für die Kinder bezogen und hat gesagt, hier sind ein paar Experten, die nachweisen, dass die Kinder eben nicht ein Spreader-Risiko sind, sind dann ganz heftig vom Spiegel angegriffen worden, da ist dann noch so ein Medienkampf entflammt und jetzt kommen wieder diese Dinge ans Tageslicht, aber es scheint nicht zu nützen.
Ja, wir haben neulich mal über das Problem gesprochen, über Psychopathen in obersten Stockwerken, in den obersten Chefetagen, in bestimmten Berufsgruppen, die wir finden. Und das finden wir bei Unternehmern sehr, sehr stark, bei CEOs ganz groß, also nicht Unternehmern, sondern eher den Managern. Dann sind das eben auch die Beamte und es sind auch Juristen. Und wenn wir uns ansehen, wie sich die politische Ära oben so zusammensetzt in der Politik, dann sehen wir, dass die auch sehr stark dort vertreten sind. Ich kann gut verstehen, in Anbetracht dieser dramatischen Entwicklungen für die Kinder, und ich kann es kaum ertragen, wenn ich Bilder oder Berichte lese von Kindern, die wahnsinnig leiden unter diesen Shutdown-Maßnahmen. Und wenn man weiß, dass Psychopathen keine Empathie haben, und ich sehe, dass hier momentan in der obersten Politik keiner der Politiker auftritt und sich ganz massiv für die Kinder einsetzt oder sagt, wir müssen etwas tun, diese Daten müssen wir ernst nehmen, wir können eventuell sofort alles wieder umschmeißen. Es geht um die Kinder, es geht um die nachfolgenden Generationen. Nichts von diesen Menschen kommt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann die Menschen, Eltern zum Beispiel, sagen, wir werden von Psychopathen regiert, nicht reagiert, regiert. Und das kann man natürlich nicht behaupten, aber ich würde anregen, dass alle führenden wollen Politiker und Manager in diesen Bereichen, die dafür verantwortlich sind, sich einer psychiatrischen Analyse auseinandersetzen, das heißt einer Psychoanalyse, damit sie beweisen, dass sie überhaupt Empathie haben und nicht in dieser Krankheit tatsächlich verfallen sind. Denn für mich ist es schwierig, dass hier nichts erkennbar ist. Und wenn ich dann erkenne, dass tatsächlich ein Politiker so etwas sagt, das geht uns ja ganz an die Nieren und das bewegt uns ja alles ganz furchtbar, dann kann das auch nur gesagt sein. Die Frage ist, ob es wirklich so empfunden wird. Und das wird für mich immer deutlicher, diese Frage, die man stellen muss.
Nun ist Deutschland bekannt dafür, ein unfreundliches Kinderland zu sein. Da gab es viele Erhebungen darüber. Allerdings wurde das immer in Verbindung gebracht damit, dass Deutschland zu wenig Krippenangebote für die Kleinsten hat, damit sie nicht zu früh aus den Familien gerissen werden. Das heißt mit anderen Worten, Kinderfreundlichkeit wird von Regierenden in Deutschland so interpretiert, dass sie früh genug aus den Händen ihrer Mütter herausgezogen werden und in die Fremdbetreuung gegeben werden. Und wenn ein Land ohne politischen Widerspruch, nur vereinzelter, circa eine Million Krippenplätze schafft und damit die Kinder in die Bindungslosigkeit treibt, ihr wisst, das ist mein Kernthema immer gewesen, wird es auch bleiben, dann wundert mich diese Kinderfeindlichkeit, die von der Regierung ausgeht, gar nicht. Und wenn ich mir dann noch ansehe, dass in allen Medien, gerade in diesen Tagen, der Sänger Till Lindemann in einem Soloprojekt, der kommt ja von Rammstein, und in einem Soloprojekt zum Internationalen Kindertag am 1. Juni letzte Woche eine neue Single auf den Markt gebracht hat, die von denen gehypt wird. Und diese Single heißt »Ich hasse Kinder« und ergreift die Alltagsszene, so heißt es in einer Pressemitteilung, eines schreienden Kleinkindes im Flieger, im Bus, in der Bahn auf. Und in dem Song und in dem Video, das bei YouTube schon veröffentlicht wurde, denkt er laut und in typischer Rammstein-Manier, so schreibt es der Stern, über die provokante Frage nach. Hier die Frage aller Klassen, darf und kann man Kinder hassen? Die Antwort lautet sinngemäß in etwa so, ja, aber nicht die eigenen. Also das heißt, auch hier wird einfach ein Beitrag geleistet gegen unschuldige Kinder, die auf dieser Welt ein wirklich hartes Los haben. Man fragt sich da, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Aber aus Berlin, zero, null, nada, nichts.
Ja, dieses widerliche Verhalten von dem Lindemann, und ich finde ihn widerlich, aber ich glaube, das ist auch das, was er erreichen will. Er will ja provozieren, er will widerlich sein und er zieht damit eine große Gruppe von Fans an, die offenbar auch widerlich affin sind, und man fragt sich wirklich, in welcher Welt man langsam gelandet ist, die nur von der Dunkelheit so durchgeprägt wird, und es wird schwierig für diejenigen mit Licht im Herzen und die Licht ausgerichtet sind, das durchzuhalten. Aber wir sind ja stabil durch den Wandel hier unterwegs und wir werden es durchhalten, egal was da so kreucht und fleucht im Untergrund.
Versucht, wenn ihr kleine Kinder habt, als Enkel oder als eigene Kinder oder Kinder in eurer Nähe sind, versucht, den Kindern euer Lächeln zu geben, versucht, Verständnis zu haben, hört den Kindern zu, die sind viel schlauer und klüger, als die Erwachsenen es meinen. Und von den Kindern können wir in der Tat viel lernen, wenn wir sie sich entwickeln lassen. Und jedes Kind, das auf diese Welt kommt, hat einen Lebensplan, den wir erkennen sollten und nicht übertünchen sollten mit eigenen Vorstellungen. Und das, was politisch gegen die Kinder seit vielen Jahren in Deutschland passiert, ja, das wird eines Tages zur Aufrechnung kommen. Jeder einzelne Akteur in Berlin und außerhalb Berlins und in den Landesparlamenten, der Entscheidungen zum Unwohl der Kinder trifft, wird sich verantworten müssen, hat Jesus schon gesagt. So sinngemäß hat er gesagt, wer sich gegen die Kinder erhebt und ihnen ein Leid zufügt, also nur sinngemäß, ja, ist nicht wortgetreu, dem sei es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals und er im Fluss versenkt wird.
Ja, also man braucht sich einfach nur mal dieses kleine Video ansehen, was du neulich eingestellt hast. Das solltest du noch mal drunter stellen, weil das so unglaublich berührend ist. Ich hatte Tränen in den Augen und habe die letzte Phase gar nicht mehr gesehen, weil meine Augen, die waren wirklich voller Tränen. Das war unfassbar. Wo eine Mutter ihrem kleinen Baby etwas vorsingt und dieses Kind dort reagiert. Und diese Reaktion dieses Kindes solltet ihr euch wirklich einmal ansehen. Nicht nur, dass man hier auch deutlich die Reinkarnation wieder erkennen kann, dass hier ein Kind offenbar berührt wird durch Töne, durch bestimmte Situationen und sich erinnert und damit starke Emotionen ausgelöst werden, sondern man sieht, wie wertvoll und wie fein und sensibel diese kleinen Kinder sind. Und wenn ich dann diese Schändungsprogramme der offiziellen rot-grünen Politik dagegen stelle, das ist meine persönliche Meinung, ich möchte das hier an der Stelle nochmal ganz klar etikettieren, meine Meinung, dann wird einem wirklich manchmal nur noch übel.
Ich habe, während du gerade ausgeführt hast, habe ich das Video eingestellt. Das heißt, ihr findet es nicht unterhalb des Podcastes, sondern drüber. Vielleicht nicht direkt. Ich weiß nicht, ob inzwischen Kollegen noch was einstellen, während wir hier podcasten, aber auf jeden Fall dann oberhalb des Podcasts. Ja, wir bleiben noch ganz kurz in dieser Bildmeldung. Da geht es ja darum, dass dieser Mediziner also die Daten veröffentlicht hat und sagt, von 14 Millionen Kindern und Jugendlichen sind 4 an dieser Mikrobe gestorben. Wir wissen inzwischen, es sind auch Vorerkrankte und 75 wurden auf der Intensivstation behandelt. Dafür gab es Lockdown-Maßnahmen unglaublichster Art über Wochen und Monate, Schulschließungen, Distanzierungsmaßregeln, Maskenpflichten und so weiter, was nachhaltig sehr destruktiven Einfluss auf die Seelen der Kinder genommen hat. Ich erwähne es nur ungern, aber der Ordnung halber sei es erwähnt, die Depressionsraten und Suizidraten bei den Kindern sind enorm angestiegen, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Auch hierfür werden sich die Akteure eines Tages verantworten müssen. Und die Bild schreibt hier weiter. Die Bundesregierung weiß nicht, wie groß das Infektionsrisiko in Kitas und Schulen ist und will es offenbar auch gar nicht wissen. Nach Bildinformationen hat das Gesundheitsministerium das Interesse schon wieder verloren. So planten Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum im März 2021 eine Studie darüber, wie ansteckend Kinder wirklich sind. Dort sollten mit Corona infizierte Kinder untersucht werden. Die Forscher wollten herausfinden, wie viele Partikel sie ausatmen im Vergleich zu Erwachsenen. Dann telefonierten am 26. März Aerosolforscher Gerhard Scheuch und Lungenarzt Thomas Fossa mit Gesundheitsminister Spahn, baten um Förderung, rund 200.000 Euro. Das Ministerium zeigte sich offen. Dann die überraschende Kehrtwende. Am 1. Juni teilte Spahns Ministerium mit, die Förderung sei leider nicht möglich. Gründe seien, dass kurzfristig keine Ergebnisse zu erwarten sind, die für eine praktische Umsetzung etwa in Kitas unmittelbar geeignet sind. Experte Scheuch sagte daraufhin, es wäre sehr wichtig zu wissen, dass Kinder weniger infektiös sind. Dann bräuchte man Schulen und Kitas nicht mehr schließen. Also, und die Folgen dieser Schulschließungen sind, das wird hier noch ausgeführt, für Millionen Schüler verheerend. Das hat jetzt auch Kanzleramtschef Helge Braun zugegeben, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt hatte, wir werden vielleicht die nächsten 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre brauchen, um die Probleme, die Corona schulisch verursacht hat, wieder zu beseitigen. Ja, das ist allerdings eine sehr spannende Aussage. Die lassen wir mal einfach im Raum stehen und darüber kann jeder sich seine Gedanken selber machen. Ja, und die Diskussion, Andreas, über die Entstehung dieses Virus, kommt es jetzt aus dem Wuhan-Labor? Ist es absichtlich hergestellt worden? Kommt es von Fledermäusen? Ist es eine Biowaffe? Haben die Chinesen es gewusst? Die USA schlagen Kopf. Auch die europäischen, die weltweiten Medien ziehen hinterher. Es werden Fauci-Mails, also von diesem Gesundheitschef in den USA, Anthony Fauci, veröffentlicht, die zeigen, wie die Welt in den Lockdown schlitterte. 3000 sind geleakt worden und es sollen noch mehrere kommen. Und diese Mails stammen aus den ersten Monaten nach Ausbruch, sind teilweise faszinierend zu lesen, für jeden im Internet frei zugänglich. Warum die USA und Europa im März letzten Jahres fast im Gleichschritt mit Ausgangssperren, Schulschließungen und Gewerbeverboten den drakonischen Lockdown verhängten, lässt sich nach Lektüre ein klein wenig erahnen. Und es heißt, so lud der Wellcome Trust, die zweitgrößte Privatstiftung zur medizinischen Förderung, wie man das nennt, schon Anfang Februar zu vertraulichen Gesprächen, dabei unter anderem Anthony Fauci und, man höre und staune, Christian Drosten. Was dort gesprochen wurde, ist noch nicht veröffentlicht worden, aber es soll kommen. Und die Aufregung dürfte erst der Anfang sein, heißt es. Vor wenigen Stunden verkündete eine NGO, weitere 10.000 Mails zu veröffentlichen, an die man ebenfalls per Infektionsfreiheit gelangt war. Andreas, an dich meine Frage. Also, du hattest das ja gleich am Anfang gesagt. Sollte es sich wirklich um eine Art Biowaffe handeln, worüber wir schon vor gut einem Jahr diskutiert hatten, als Trump das alles schon aufgeworfen hatte, da hattest du damals gesagt, wenn das eine Biowaffe sein soll, ist es aber eine relativ unwirksame Biowaffe. Ist es also vielleicht eine, nicht direkt eine Biowaffe, sondern die Angstwaffe?
Genau, es geht nur um Angst. Ich glaube, das Virus spielt hier keine Rolle. Denn wenn dieses Wuhan-Labor dieses Virus so hergestellt haben sollte als Waffe, wo tatsächlich eine große Reduktion der Bevölkerung mit einhergehen sollte, dann hat diese Waffe natürlich versagt. Aber die Angst davor hat völlig gereicht. Ich denke mal, es gibt auch bei den Wissenschaftlern und auch bei den Führern des Systems eine gewisse Hemmschwelle, tatsächlich ein schweres Virus rauszugeben, weil das natürlich auch letztlich sie treffen könnte. Man muss sowas auch wieder unter Kontrolle bekommen. Also hat man dann an der Stelle eben rein mit der Angst gearbeitet. Die Angst ist die größte Waffe, die man nutzen kann. Diese Angst geht jetzt weg so langsam, weil man merkt, die Menschen merken, was übrigens auch große wie Professoren wie Bhakti und so weiter gesagt haben oder Dr. Wodak gesagt haben im Vorfeld, es handelt sich um nichts anderes als um ein normales Grippevirus. Und dieses Virus ist nicht so gefährlich. Und jetzt kommt plötzlich aus der Hecke der Wuhan, das ist die nächste Stufe, die jetzt gezündet wird. Wir haben sie übrigens ja im letzten Jahr schon gezündet, aber es hatte dann, war noch nicht so weit, weil die Leute waren ja noch mit der normalen Form in Angst zu bringen. Und jetzt braucht man eine neue Stufe, um die Angst wieder hochzupuschen. Zwischendurch waren es die Mutation, indische, englische Variante und so weiter und so fort. Die ganzen Dinge sind verpufft, aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Man hat immer noch die Shutdown und Frau Merkel will sogar noch verlängern. Und jetzt kommt die nächste, dass man sagt, oh, wenn das jetzt aus Wuhan kommt, da könnte noch was ganz Böses dahinter sein. Und so wird man so langsam aber sicher immer mehr in diese Übergangssituation kommen und diese Sache aufrechterhalten. Das ist das Spiel offenbar und man braucht ja eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Das ist ja eine gewisse Logik auch zu erkennen.
Indische Mutante, schwarzer Pilz, alle möglichen Mutanten, die da jetzt noch auf die Leute zukommen. Und es gibt dann wirklich auch immer wieder Zuschriften, in denen wir gefragt werden, habt ihr das gehört? Jetzt kommt so eine Mutante. Jetzt kann es denn doch aber gefährlich werden, oder? Also es scheint dieses Hammer and Dance, dieses wir lassen wieder locker, wir machen wieder dicht, wir setzen euch weiter unter Angst, das scheint in der Tat ein Machtinstrument zu sein, das die Puppen tanzen lässt. Du hast das mal so schön mit so einem Erbsenbrett beschrieben.
Ja, das ist so meine These. Schon vor vielen Jahren habe ich das in meinen Vorträgen gebraucht. Wenn wir uns die Menschheit vorstellen auf einer Tafel und diese Tafel wird in Vibrationen gesetzt, die liegt also waagerecht und auf dieser Tafel liegen Trockenerbsen und die Trockenerbsen symbolisieren die Menschen. Und wenn wir diese Tafel in Vibration bringen, dann tanzen die Erbsen natürlich darauf rum. Niemand weiß, welche Erbse nun gerade oben und welche gerade unten ist bei diesem Tanzen, aber man weiß eines: Wenn man diese Tafel ein wenig in eine Richtung neigt, dann bedeutet das, dass die ganzen Trockenerbsen, also die Menschen in diesem Fall übertragen gesehen, in diese Richtung, wo die Vertiefung ist, abwandern. Das heißt, wir sehen eine Bewegung in eine bestimmte Richtung. Und wenn das zu weit wird, wird die Tafel wieder in die andere Richtung gekippt. Und so tanzen die Erbsen alle wieder zurück auf die andere Seite. Und das sehen wir ja momentan so deutlich, wie man mit den Menschen umgeht. Jetzt lässt man gerade wieder The Dance rauskommen vor der Wahl. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, jetzt wäre es fast schon vorbei. Es könnte jetzt wieder die Normalität reinkommen. Nein. Man spielt mit diesen Menschen, aus meiner Sicht erbarmungslos und menschenverachtend, ganz einfach wie diese Trockenerbsen auf der Tafel. Und wenn dann die Wahl vorbei ist, dann wird die Kette wieder angezogen und die Kugel kommt wieder ans Bein. So einfach geht das mit der heutigen Menschheit.
Ich war erstaunt, ich habe Bilder von Mallorca gesehen, wo, wir erinnern uns ja, vor wenigen Wochen noch leere Öde, leere Strände, absolute Ruhe herrschten. Und jetzt war eine Riesenparty am Ballermann mit hunderten völlig betrunkenen Leuten, die auch wieder sexuelle Ausschweifungen und so weiter macht. Und da habe ich mich dann so gefragt, okay, ich freue mich ja, wenn das alles wieder in Freiheit losgelassen wird. Aber wenn man das dann sieht, dann hat man so den Eindruck, irgendwie lernen tun auch nicht so viele Menschen aus dieser Krise.
Ja, die schwere geistige Behinderung der gesamten Menschheit durch die Überzüchtung des Verstandes zeigt hier wirklich ihre Wurzeln. Selbst dieser schwere Schock durch diese Shutdown-Maßnahmen, die man durch das Virus dann erklärt hatte, selbst dieser Schock hat die Menschen tatsächlich nicht zur Einsicht gebracht, sondern sie machen quasi wieder weiter wie vorher. Das ist das, was sie wieder wollen. Grölen, saufen und den Rest will ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich heikle Geschichte, die da gerade läuft. Und aus diesem Grunde muss es auch wieder zum nächsten Shutdown kommen. Kommt aber, also wenn ich mir gestern angesehen habe, die Debatte nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, da war zum Beispiel das Thema Virus oder das Thema Shutdown abschaffen oder Maßnahmen überhaupt kein Thema, sondern es ging eigentlich nur um Bashing von AfD, Herrn Maaßen, und um die Klimadebatte. Das heißt, wir sehen, die Klimadebatte ist der entscheidende Faktor. Man muss sich das vorstellen, direkt nach einer Landtagswahl kam plötzlich das Thema der Maßnahmen nicht mehr auf den Tisch. Was für eine Verfehlung und was hier erkennbar ist, in welche Richtung die Agenda läuft, ist relativ klar.
Ja, und damit sind wir bei einer Meldung. Ich nehme die mal kurz vorweg. Die ist nämlich sehr spannend. Also durch den Klimawandel, der ja wahrscheinlich die asiatische Mikrobe übergangslos ablösen wird oder schon praktisch verschwimmt, wie die Milch im Kaffee mit der Mikrobe, durch diese Maßnahmen sind es vor allem die Deutschen, die zur Kasse gebeten werden, wenn wir europaweit schauen wollen. Denn im europäischen Durchschnitt sinken die Strompreise, in Deutschland ziehen sie jedoch an. In der Bundesrepublik zahlen die Verbraucher europaweit am meisten für Strom. Und es hat sich dazu Wort gemeldet der linke Fraktionschef Bartsch, der die Kosten als inakzeptabel hoch bezeichnet hat. Und nachdem die Bundesrepublik 2019 die Führung bei den höchsten Strompreisen in Europa von Dänemark übernommen hatte, sind sie, wie gesagt, letztes Jahr nochmals gestiegen. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Und demnach mussten kleine Haushalte mit einem Stromverbrauch von 1200 Kilowattstunden im vergangenen Jahr 34,30 Euro bezahlen. 2019 waren es noch 33 und auch in diesem Jahr und im nächsten wird es weiter steigen. Deutschland ist Europameister bei den Strompreisen, unakzeptabel hoch. Und Andreas, diese Stromsteuern für private Haushalte, die draufgelegt wurden, die EEG-Umlage und so weiter sorgen dafür und jetzt natürlich auch weitere Maßnahmen, die im Zuge der Energiewende und des Klimawandels den Verbrauchern auferlegt werden, werden weiter für Druck sorgen.
Ja, wir sehen hier natürlich die Ergebnisse einer völlig verfehlten Energiepolitik. Auf der einen Seite sogenannte erneuerbare Energien, wobei jeder weiß, es gibt keine erneuerbaren Energien. Es gibt nur alternative Stromproduktionen, die aber oft ausfallen, wenn zum Beispiel kein Wind und auch keine Sonne ist gleichzeitig. Und hier muss man mal erkennen, dass Deutschland natürlich die Strompreise der billiger werdenden Nachbarn subventioniert. Denn dass die Stromproduktion in Deutschland ist ja dermaßen wackelig und mit dermaßen hohen Kosten verbunden und übrigens auch mit extrem hohen Umweltschäden verbunden, denn es muss ja auch alles neu gebaut und gemacht werden und Unstabilität das Ergebnis ist. Das bedeutet, Deutschland bezieht ja permanent, weil sie eigene Produktionslöcher haben an Strom. Es werden sogar große Betriebe abgeschaltet. Das heißt, sie müssen permanent von außerhalb aus Europa Strom dazu kaufen. Und den müssen sie teuer bezahlen. Und wenn, das ist natürlich interessant für die umliegenden Länder, wenn sie uns teuer den Strom liefern können, können sie ihre Preise unten halten, weil die Deutschen zahlen ja jeden Preis. Die sind ja offenbar so auf diesem Trip. Und die Politik zieht das Ganze durch. Wir haben also einen Umverteilungsmechanismus nicht nur im Finanzwesen, sondern auch in der Stromproduktion. Wenn die Deutschen die französischen Strompreise mitbezahlen, dann brauchen die Franzosen natürlich weniger dafür zahlen. Ist ja logisch.
Klang gerade so, als ob die Bürger diese Entscheidung freiwillig treffen. Das tun sie natürlich nicht, sondern das sind Regierungsmaßnahmen. Wir kommen nochmal zur Mikrobe zurück und in die USA. Wir haben in den letzten Wochen vielfach darüber berichtet, in den USA machen fast alle US-Bundesstaaten komplett auf. Da gibt es in den meisten keine Lockdown-Maßnahmen mehr, in vielen keine Maskenpflicht mehr. Impfpflicht ist offenbar nicht durchsetzbar, wird offenbar auch nicht so rigoros behandelt wie in Deutschland, Österreich und so weiter, wo, wie wir an dem Beispiel von Eva Herzig, der Schauspielerin, sehen, dann einzelne Akteure wie eine Produktionsfirma Allegro Film entscheiden kann, nee, die darf nicht mehr mitspielen, weil wir haben Angst, dass das ein großes Risiko ist. Das wird zum Beispiel in Texas oder auch in Florida unter Strafe gestellt, wenn man sowas mit den Leuten machen will. Oder auch einen Impfpass verlangt, wenn die essen gehen wollen oder bei einer Behörde vorsprechen, dann darf man sie dazu nicht auffordern. Das dürften alles Maßnahmen sein, die der ehemalige US-Präsident Trump mit seinen republikanischen Senatoren und Gouverneuren in die Wege geleitet hat. Wir wissen, Trump ist sehr kritisch gewesen, ist er natürlich nach wie vor, was die Wirksamkeit der asiatischen Mikrobe angeht. Und er hat eben auch aus diesem Grunde der WHO die Gelder und so weiter versagt. Joe Biden steht jetzt als sogenannter US-Präsident vor einem Haufen von Problemen, weil die Impfbereitschaft in den USA zurückgeht. Gleichzeitig natürlich die Mainstream-Medien dort immer noch trommeln. Und er selbst hat sich eine Frist bis zum 4. Juli gesetzt. Also das ist nicht mal mehr ein Monat, dass 70% der US-Erwachsenen zumindest teilweise geimpft sein sollen. Und jetzt hat er also mit ganz besonderen Maßnahmen gestartet, das meldet die New York Times, um das Ziel zu erreichen, die Nation zu mobilisieren. Und er hat zum Beispiel, also er hat mehrere Sachen jetzt angeboten und versucht damit, die Menschen zu überreden. Zum Beispiel, während die Eltern sich impfen lassen, dass er eine kostenlose Kinderbetreuung für Eltern und Betreuer ankündigt, sowie eine nationale Werbekampagne, die einer Wahlkampagne ähnelt, wie die New York Times schreibt. Als er den Juni zum nationalen Aktionsmonat erklärt hatte, erschien Herr Biden im Weißen Haus, also jetzt vor wenigen Tagen, um die Amerikaner also nicht nur dazu aufzufordern, sich impfen zu lassen, sondern auch dabei zu helfen, Nachbarn und Freunde davon zu überzeugen. Er stellte eine aggressive Kampagne vor, die Anreize von verschiedenen Sportverbänden, wie zum Beispiel Freikarten für den Super Bowl oder für Spiele der Major League Baseball oder von privaten Unternehmen beinhaltete. United Airlines, also die Fluglinie, bietet in einem Gewinnspiel, an dem nur geimpfte Amerikaner teilnehmen können, ein Jahr lang Freiflüge an. Und Anheuser-Busch, das ist ja eine Brauerei, eine riesengroße, hat Erwachsenen am Unabhängigkeitstag Freibier versprochen. wenn die Nation das Ziel des Präsidenten erreicht. Ja. Freibier für alle.
Ja, es ist einfach nur noch menschenverachtend, was hier abläuft von den sogenannten Staatsführern oder vielmehr die Marionetten der eigentlichen Staatsführer wieder dahinter, wie man mit Menschen umgeht und sie mit Freibier oder mit irgendwelchen Vorteilen oder Privilegien, wie man es nennt. Und mit Privilegien meint man, dass man ihnen ein Stück Freiheit, die wir alle von der Schöpfung mitbekommen haben, wieder zurückgibt, weil Menschen sich darüber gesetzt haben und haben die Schöpfung eingeschränkt und haben die Menschen in ihrer Freiheit nicht nur behindert, sondern regelrecht eingekerkert. Der Geist ist eingekerkert. Das wird mir ganz deutlich dabei. Das sind vor allem ganz wichtige Impulse für diejenigen, die geistig noch denken können, dass sie immer wieder diese Dinge sehr bewusst und geistesgegenwärtig wahrnehmen, um zu erkennen, wie wichtig es ist, jetzt ganz klar zu bleiben und sich diesen Dingen nicht zu beugen und dabei nicht einzuknicken. Ich glaube, die vielen Menschen, die da mitspielen und sagen, ich kriege Freibier, ich lasse mich impfen, das sind dieselben Leute, die sich damals auch den Chip einbauen lassen haben, um eine Jahresfreikarte für Disneyland zu bekommen oder Disney World, glaube ich, in Florida haben sie damals so einen Test gemacht. Ich glaube, diese Leute sind nicht unsere Zielgruppe und da lohnt es sich auch aus meiner Sicht gar nicht mehr darüber zu reden.
Klingt ein bisschen arrogant, aber ich verstehe dich. Also der O-Ton von Herrn Biden lautete so: Lassen Sie sich impfen und trinken Sie ein Bier. Freibier für alle ab 21 Jahren, um die Unabhängigkeit vom Virus zu feiern. Ich sehe, du lächelst.
Ja, es ist einfach unglaublich. Aber ich glaube, wenn dann plötzlich die ganz großen Probleme durch die Impfung auftreten, wie sie auftreten können, wie es Wissenschaftler sagen. Und dann kommt das ganz große Katzenjammern. Man spürt es schon, wie es auf einen zukommt.
Ich will euch noch ein paar Zahlen sagen aus den USA. Laut den Centers for Disease Control and Prevention haben etwa 63% der amerikanischen Erwachsenen mindestens eine Coronavirus-Impfung erhalten und 12 Bundesstaaten haben die 70%-Marke überschritten. Kalifornien und Maryland sind die letzten, die dies getan haben, aber eine Reihe von Staaten, vor allem im Süden, sind noch weit von diesem Ziel entfernt. Wahrscheinlich kann man wirklich sagen, aufgeteilt in Demokraten und Republikaner.
Ja, und die im Süden sind wahrscheinlich die Gesunden.
Sagst du, ist deine persönliche Meinung, Andreas. Nichts Genaues wissen wir natürlich alle auch nicht. Ja, und wir kommen jetzt zu einem Thema. Ich habe dich in den letzten Tagen, wahrscheinlich ist dein Laptop deswegen in die Knie gegangen, weil du viel gearbeitet hast an einem Thema. Dein Kopf hat geraucht und der Laptop auch. Du hast dich nämlich mit einem Gesetz beschäftigt zur Gentechnik, ausgelöst durch eine Zuschrift. Da hast du mal ein bisschen tiefer reingeschaut. Magst du uns mal etwas dazu berichten? Denn es ist ja doch etwas, was zumindest in Deutschland jeden betrifft.
Ja, das mache ich gerne. Einen kleinen Überblick möchte ich dazu einfach nur geben an dieser Stelle und hoffe, dass ich da noch weitere Informationen zu bekomme. Also es gibt ein Gesetz und das beschäftigt sich also mit gentechnischen Veränderungen in Organismen. Und nun hat man am 19.06.2020 den Absatz 3 geändert und den Menschen aus dem Begriff Organismus gestrichen. Und der Mensch ist ja ein Organismus. Also es gab hier einen alten Stand und den habe ich jetzt nicht hier. Muss ich mal ganz kurz gucken in meinem Zettelchen. Der fehlt mir jetzt. Warte mal, ich habe ihn nicht. Nee, das fehlt hier, siehst du. Es war in einem alten Stand auf jeden Fall drin, dass ein gentechnischer Organismus beschrieben wurde und da waren Pflanzen und alle so weiter mit drin aufgeführt und man hat jetzt in einem neuen Stand etwas gemacht, etwas Dramatisches aus meiner Sicht. Hier habe ich es doch, sorry. Und zwar heißt das Gesetz zur Regelung der Gentechnik und das ist am 20.06.1990, ich fange jetzt nochmal von vorne an, in Gang gesetzt worden, dieses Gesetz. Und hier gab es Begriffsbestimmungen. Die wurden am 19.06. geändert. Also dieses Gesetz zur Regelung der Gentechnik hat folgenden Zweck. Leben und Gesundheit von Menschen, die Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge, Tiere, Pflanzen und Sachgüter vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte zu schützen und Vorsorge gegen das Entstehen solcher Gefahren zu treffen. Das ist jetzt ein juristischer Begriff, aber es ist wichtig. Und in Deutschland sind also Eingriffe zum Beispiel in die Keimbahn bzw. die Verwendung veränderter Keimzellen laut Embryonenschutzgesetz grundsätzlich auch verboten. Also, man hat Folgendes getan. Es gibt dort einen Paragraphen 3 zum Schutz der Organismen vor Genmanipulation. Und da stand drin, was ist denn ein Organismus? Und der alte Stand war, ein Organismus, jede biologische Einheit ist damit beschrieben, die fähig ist, sich zu vermehren oder genetisches Material zu übertragen, einschließlich Mikroorganismen. Also fallen logischerweise auch Menschen unter diesen Organismus. Nun hat man am 19.06.2020 den Absatz 3 geändert und den Menschen explizit jetzt aus diesem Begriff Organismus herausgestrichen.
Ist der keiner? Ist er kein Organismus?
Offenbar, offenbar. Hier steht nämlich im neuen Stand, ein gentechnisch veränderter Organismus ist ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen, dessen gentechnisches Material in einer Weise geändert worden ist und so weiter.
Ich muss noch mal fragen, bis dato hatte aber der menschliche Organismus zu der Auflistung dazugehört.
Richtig, das war die Situation, die ich bekommen hatte. Man hat also den Menschen dort im Sinne des Gesetzes quasi ausgehebelt. Und meine Einschätzung dazu war mit meinem laienhaften Verständnis, also nach meinem Verständnis geht es also hierbei noch nicht um Impfstoffe, wie es im ersten Moment erscheint. Also gentechnisch veränderte Viren, wie zum Beispiel beim AstraZeneca-Impfstoff, werden von dem Gesetz erstmal nicht berührt. Beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff handelt es sich lediglich um Erbinformation und nicht um Organismen, sodass er auch von diesem Gesetz berührt wird. Trotzdem, eventuell ist es ein extrem wichtiger Vorgang, da ein gentechnisch veränderter Mensch im neuen Sinne des Gesetzes kein gentechnisch veränderten Organismus mehr darstellt. Das bedeutet also, ein Mensch ist dort irgendwie nicht mehr mit berücksichtigt und geschützt. Und hier aus diesen beiden Paragraphen folgere ich, dass dieses Gesetz nicht mehr auf den Menschen anwendbar ist, falls es kein anderes spezifisch für gentechnische Manipulation am Menschen gemachtes Gesetz gibt. Was ich übrigens nicht weiß. Ich habe geguckt, ob es irgendwo ein Gesetz gibt, wo Genmanipulationen für Menschen strafbar sind, nicht möglich sind, wo der Mensch geschützt wird. Ich habe es nicht gefunden und ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein Gesetz schicken könnte, wo es drinsteht, wo der Mensch vor Genmanipulation geschützt ist. Es scheint sonst ein Rechtsvakuum vorzuliegen und das hat man dann offenbar erst in Gang gesetzt durch diese Rechtsänderung.
Also nochmal, wann war die?
Die war am 19.06.2020, also kurz bevor man auch mit den Genmanipulationen, mit der gentechnischen Behandlung angefangen
genetisch
hat.
Genetisch verändernd?
Könnte. Also das Fazit bedeutet, der neue Paragraph 3 dieses Gesetzes definiert wieder Organismen in verschiedenen Arten. Laut Paragraph 1 dürfen übrigens nach diesem Gesetz zum Schutz des Lebens und Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt keine gentechnischen Organismen freigesetzt werden. Und nun ändert man einfach mal so den Paragraph und behauptet, dass der Mensch nicht mehr unter den Begriff Organismus fällt. Das ist das Erschreckende. Außerdem hat man noch eins verändert im Paragraph 1. Man baut dort einen Zusatz ein, unter der Berücksichtigung ethischer Werte. Und wenn man einen ethischen Wert als Berücksichtigung, nur Berücksichtigung hiermit einführt, bedeutet das, oder das kann man daraus ableiten, aus meiner Sicht, dass man unter bestimmten Dingen eben halt auch, unter bestimmten Situationen, wie zum Beispiel einer epidemischen Lage oder einer Pandemie, auf die ethischen Werte verzichten kann, also zurücktreten kann. Wichtig ist für mich eines, die mRNA-Impfstoffe weist ja unsere DNA an, das ist ja die Funktion, das sogenannte virale Spike-Fremdprotein unwiderruflich herzustellen. Also das ist wichtig, das virale Protein herzustellen. Nun ist also bekannt, dass also Impfstoffe mit Nanopartikeln, also sogenannte Lipid-Nanopartikel versehen sind, die in den Zellkernen vordringen. Es gibt also die These, dass man durch 5G zum Beispiel, das ist jetzt natürlich eine Verschwörungstheorie, mit Anwendung einer sogenannten Elektrophorese multiple irreversible Krankheitsbilder erzeugen kann. Also Nanopartikel sind drin, die gehen tatsächlich in den Zellkern offenbar vor Und hier könnte es tatsächlich mal zu Problemen geben. Übrigens, die Elektrophorese, das ist eine Art Wanderung geladener kolloidaler Teilchen oder gelöster Moleküle durch ein elektrisches Feld. Kolloidale Teile sind also ganz extrem kleine Teile, also oberhalb des Atoms von der Größe, aber sehr klein. Was ich hiermit sagen will, ist, der Mensch ist tatsächlich als Organismus aus diesem Schutzgesetz herausgenommen worden. Und wenn ich sehe, welche Wirkweisen diese Impfungen haben können mit ihren Nanoteilchen, nicht die Impfung selbst, sondern eben halt die Umhüllung des Impfstoffes, dann könnten da natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle spielen. Man wundert sich, warum so etwas läuft. Das könnte tatsächlich ein Skandal sein, der sich da auftut, aber ich bin da weiterhin dran. Das ist so meine Zwischensituation, die ich jetzt gerade habe.
Ja, also du hast es gerade gesagt, sollte jemand gesicherte Informationen, die auch nachweisbar sind, zu diesem Thema weiterführend haben, was eben auch gerade ein mögliches Gesetz, das eigentlich den Menschen schützt vor Genmanipulation, falls es ein solches geben sollte, bitte melden bei der Wissensmanufaktur auf der Webseite. Aber bitte bei Wissensmanufaktur, diesmal nicht bei mir. Gut, okay. Andreas, vielen Dank für diese einstweilige Thematik, die natürlich nicht sehr beruhigend klingt. Und wir bleiben an dem Thema dran. Wenn es wirklich so wäre, was würdest du denn daraus schlussfolgern?
Da kann man schwer etwas rausschlussfolgern, das will ich auch noch nicht, das wäre auch unwissenschaftlich, sondern man kann hier erstmal Indizien zusammentragen. Natürlich baue ich in meinem Kopf diese Indizien schon mit ein in Gedankenmodelle, die ich habe, weil ich versuche natürlich Strategien zu eruieren. Und wenn ich die Strategie, die ich in meinem Kopf habe, aber nicht jetzt darstellen werde, damit einbaue, diese ganzen entsprechenden Symptome, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, also nochmal 1990 wird das Gesetz gemacht, 2020 wird es plötzlich geändert und der Mensch wird also gentechnischen Manipulationen jetzt nicht mehr einem Schutz ausgesetzt, sondern rausgenommen, dann sind das für mich schon Entwicklungen, die nachdenklich mich machen.
Ja, mich auch. Nächstes Thema. Bereiten chinesisch-amerikanische Finanzeliten eine digitale Zentralbankwährung vor? So haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten getitelt. Wir haben uns das näher angeguckt und Anlass ist eine Versammlung des International Finance Forums in Peking, was, wie es hier heißt, von den Medien vollständig ignoriert wurde. Und Ernst Wolf hatte da auch hinein analysiert und er sagt, ein großer Teil der Presse scheint also vor allem ein Ziel zu verfolgen, der internationalen Öffentlichkeit die wirklich wichtigen Ereignisse vorzuenthalten und die Aufmerksamkeit ständig auf unwichtige Nebenschauplätze zu lenken. Anders ist es nicht zu erklären, dass diese Nachricht, die weltweit wie eine Bombe hätte einschlagen müssen, die meisten Medien in dieser Woche nicht einmal zu einer Randnotiz bewegt hat. Vielleicht ja auch, Andreas, weil viele das gar nicht verstehen, was da in Zusammenhang zu sehen ist. Also, es handelt sich um eine Ankündigung, die der ehemalige Direktor des Forschungsinstitutes für Digitalwährungen bei der chinesischen Zentralbank gemacht hat. Der Mann heißt Yao Qian, ist aktuell Leiter des Büros für Wissenschafts- und Technologieaufsicht bei der China Securities Regulatory Commission, also die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde. Und der hat bei der Jahrestagung des Internationalen Finanzforums in Peking gesagt, wir können uns vorstellen, dass die digitale Währung der Zentralbank direkt auf Blockchain-Netzwerken wie Ethereum oder Diem läuft. Und das ist nicht, ich weiß nicht, Diem oder Diem, das ist nicht mehr oder weniger, sagt er, als eine handfeste Sensation, denn bei, weißt du, ob das Diem oder Diem handelt, handelt es sich um den Nachfolger von Libra. Das ist wiederum die von Facebook 2019 vorgestellte private Komplementärwährung.
Also ich vermute mal, dass es aus dem lateinischen Carpe Diem abgeleitet ist und auch im amerikanischen Diem genannt wird. Ja, also wir sehen hier natürlich, dass hier das passiert, was ich zum Beispiel in meinem Video über die Seidenstraße gesagt habe, dass China durch die Seidenstraße, die ja nicht nur mechanisch läuft, sondern die Seidenstraße läuft ja auch auf der IT-Basis durch Pakistan. Das heißt, die neuen Datenautobahnen kommen auch von China. China ist der große Führer in Sachen Kryptowährung und Kryptoeinführung einer kryptischen Währung. Und wir wissen natürlich auch, dass der US-Dollar natürlich mehr oder weniger an einem Haken hängt, die ja ein Riesenproblem sind durch die massiv lockere Geldpolitik, durch sogenannte Quantitative Easing, wie das so schön heißt auf Englisch, wird unheimlich viel Geld gedruckt, ohne dass eine Mehrwertschaffung oder eine Wertschöpfung dagegen steht. Das heißt, der US-Dollar steht ja wie das gesamte Weltfinanzsystem mehr oder weniger in einer Art Kernschmelze. Und in China wird ein neues Finanzsystem aufgebaut und die USA-Währung spielt auch gar nicht die ganz große Rolle, weil hier offenbar eine Verbindung zwischen den Big Tech-Konzernen und übrigens auch dem World Economic Forum und auch China rein zu interpretieren ist. Und das, was ich, ist das, was ich gesagt habe, ob Klaus Schwab beispielsweise mit seinem World Economic Forum und die NGOs mehr oder weniger auch Dienstleister oder sogar Handlanger der Kommunistischen Partei Chinas sind. Wir sehen auf der einen Seite den offiziellen Streit, es werden permanent irgendwelche Sanktionen gegen China, es wird geschimpft gegenüber die Verbindungen zwischen China und Russland oder China und Iran und man macht Ärger wegen dem Wuhan-Virus und so weiter. Und auf der anderen Seite fallen die wesentlichen Informationen unter dem Tisch, nämlich, dass Facebook in diesem Fall, also einer der Big Tech-Konzerne, mit dieser neuen Währung mit China gemeinsam eine Weltwährung auflegen werden. Also das sind wirklich schon dramatische Schlagzeilen. Nirgendwo treten sie auf, weil wichtiger ist jetzt natürlich auch in Deutschland zum Beispiel, ob Frau Baerbock jetzt irgendeine Ausbildung gemacht hat oder nicht.
Ja, und hier stellt Ernst Wolf die Frage, ist aber möglicherweise die aggressive US-Außenpolitik gegenüber China nur eine Inszenierung, weil ja viele Dinge dafür sprechen. Also er sagt, man traut seinen Ohren kaum. Die USA haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Sanktionen gegen China erlassen. Haben sie nicht erst vor kurzem im Nahen Osten den Kurs gegen den Iran und damit auch gegen den Verbündeten China verschärft? Zusätzlich Öl ins Feuer gegossen mit der Behauptung, SARS-CoV-2 kommt aus einem Labor in Wuhan und so weiter. Also er sagt, wir haben es hier mit zwei Kontrahenten zu tun, die offenbar keine Gelegenheit auslassen, um ihren langjährigen Konflikt zu schüren, sogar bereit sind, Kriegsdrohungen gegeneinander auszustoßen, die aber jetzt eine Zusammenarbeit ausgerechnet im überaus heiklen Währungsbereich planen. Wie erklärt sich das?
Ja, das ist eine relativ einfache Geschichte. Wir sehen, dass das World Economic Forum beispielsweise mit der Sberbank in Russland diese Cyber-Polygon-Aktion macht, also dieses Manöver, wo es auch um die Einführung eines neuen digitalen kryptischen Geldes geht. Also muss man dazu sagen, die Chinesen haben natürlich keine Lust darauf, mit einer kryptischen Währung zu arbeiten, die sie nicht hundertprozentig kontrollieren können. Denn die Kontrolle der Chinesen ist wichtig. Nun glauben viele Krypto-Fans, dass eine kryptische Währung eben halt nicht kontrollierbar wäre. Ein großer Irrtum. Und die Chinesen arbeiten gerade an einer Blockchain-Kontrolle. Das heißt, die Kontrollmechanismen, die Blockchain sich untertan zu machen und damit dem kryptischen Währungsbereich dann auf den Markt zu gehen. Und wir sehen, dass eine neue Währung auf digitalen Wege zustande kommt. Die neue Währung wird dann eben von Peking aus, das darf man nicht vergessen, neben dem World Economic Forum gibt es ja noch das große Finanzforum und das sitzt ja selbst auch in Peking und von dort aus werden diese neuen Weltstrukturen natürlich dann des Geldes und Geld ist nun mal das Blut der Wirtschaft gesteuert werden.
Ja, und hier wird die Frage untersucht, wer ist denn überhaupt dieses International Finance Forum? Und vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. 2003 von den Vereinten Nationen wurde es gegründet, zusammen mit etwa 20 global agierenden Finanzorganisationen. Hauptsitz ist Peking. Jährliche Treffen werden abgehalten zwischen renommierten Wissenschaftlern und hochrangigen Führungskräften aus Politik und Wirtschaft. Zu den Mitgliedern zählen circa 50 hochrangige Politiker, 200 internationale Führungskräfte aus dem Bereich der globalen Finanzen und ein Blick auf das Personal der Organisation enthüllt Erstaunliches, heißt es hier. Unter den Aufsichtsratsmitgliedern finden sich unter anderem der ehemalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der ehemalige EZB-Chef Jean-Claude Trichet und Ex-Europaratspräsident Herman Van Rompuy. Zum Beratergremium gehören neben anderen Ex-Bundespräsident und IWF-Chef Horst Köhler, der ehemalige argentinische Finanzminister Domingo Cavallo sowie Christopher Hill von 2005 bis 2009 unter George Bush, stellvertretender Außenminister der USA. Und die Rednerliste ist natürlich auch riesig. Chefin des IWF Kristalina Georgieva, UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Juan Manuel Barroso, zurzeit übrigens Vorsitzender der hauptsächlich von der Bill & Melinda Gates Stiftung finanzierten Globalen Allianz für Impfstoffe, also der Gavi. Und was seine Besetzung angeht, so steht das IFF, so ist das Internationale Finanzforum, dem WEF von Klaus Schwab, dem World Economic Forum, in nichts nach. Die Frage ist, warum man so gut wie kein Wort über die Treffen des IFF in den Medien findet, während seit Jahren regelmäßig über die Davoser Treffen berichtet wird.
Naja, das sind natürlich dann die Ablenkungsmanöver. Wir können natürlich davon ausgehen, ich habe ja ziemliche Schelte bekommen, als ich gesagt habe, dass das World Economic Forum Handlanger sind einer neuen kommunistischen Strategie aus Peking. Und ich glaube, sie lenken natürlich mit dem ökonomischen Forum. Und wir wissen, dass die Ökonomie eine untergeordnete Rolle spielt, die Realökonomie gegenüber der Finanzökonomie, weil wir wissen, dass alleine durch die Verschiebung der Geldmärkte, dass das eine zigfache größere Größenordnung ist, als es beispielsweise die reine Produktionsgeschichte ist. Und das World Economic Forum beschäftigt sich jetzt mit einer neuen Situation, mit Klima, mit all diesen Debatten, die die Menschen auch betreffen. Aber hintenrum wird über das internationale Financial Forum tatsächlich die neue Weltwährung installiert, die dann eben halt aus USA, sprich aus Silicon Valley und dann aus Peking kommen wird und damit die gesamte Welt natürlich umstrukturiert. Mit anderen Worten, wir sollten uns auf das internationale Finanzforum mehr konzentrieren als auf das World Economic Forum, denn dort sitzen die tatsächlichen Geldgeber und die Geldverschieber dieser Welt. Und dadurch, dass diese gesamten NGOs, das sind ja alles NGOs, über die wir hier reden, die sich hinter den Kulissen zusammenschließen, daran merkt man übrigens, wie wenig eine Rolle noch spielt, irgendein Parlament, wo ein Kanzler, ein Präsident oder sonst irgendjemand rumturnt.
Ja, und hier wird auch ausgeführt, was die Sache so brisant macht, denn ein Blick auf Facebooks bisherige Anstrengungen im Bereich digitaler Währung bringt ein bisschen Licht da rein. 2019 trat Facebook-Chef Zuckerberg mit seinem Projekt Libra an die Öffentlichkeit. Zusammen mit Finanzdienstleistern wie PayPal, den Kreditkartenkonzernen Mastercard und Visa sowie den Internetplattformen Uber, Lyft und eBay hoffte er, eine eigene Blockchain-basierte Kryptowährung in Umlauf bringen zu können. Aber dieser Plan ist auf erheblichen Widerstand gestoßen. Insbesondere die Zentralbanken liefen Sturm gegen die für sie natürlich kaum kontrollierbare, weil dezentral konzipierte Währung, die vor allem einem genützt hätte, dem Facebook-Konzern. Aber Zuckerberg ließ das Projekt nicht fallen, sondern gab ihm den neuen Namen Diem. Hat das Konzept leicht geändert und setzte auf neue Mitspieler. Zwar blieben die finanzstarken Uber und Lyft bei der Stange, aber fast alle Finanzdienstleister stiegen aus. Hinzu kamen stattdessen neben anderen der Streamingdienst Spotify, der Softwarekonzern Shopify, die Risikokapitalgesellschaft Thrive Capital sowie Temasek, eine Holdinggesellschaft der Regierung von Singapur.
Ja, das sind also die großen Player des Geldes, die damit hinterstehen. Die Finanzsysteme sind wahrscheinlich deshalb ausgestiegen, weil sie damit ihre Macht verlieren, ihre derzeitige Macht. Das sind die großen Finanzdienstleister. Aber unterm Strich gesehen spielt das alles gar keine Rolle mehr, weil die NGOs tatsächlich die Macht dermaßen auf sich konzentriert haben, dass auch das Bankensystem keine Rolle mehr spielt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Bankensystem ja regelrecht abgewickelt wird im Moment. Wenn ich sehe, welche Prozesse zurzeit gegen Banken angefahren werden von Kunden und wenn es nur neue Bedingungen sind, nehmen wir in Deutschland nur und dann die entsprechenden Verwaltungsgerichte sich gegen die Banken aussprechen, gegen die Banken klagen und die Banken ja in ein Riesenproblem sind. Sie haben keine Zinsen mehr, weil das Zinsniveau so unten ist, sogar im Minusbereich ist. Das heißt, die stehen alle komplett am Abgrund und alle anderen Spieler der Regierungen, der sogenannten öffentlich-rechtlichen Institutionen, arbeiten zusätzlich gegen die Banken, während die Big-Tech-Unternehmen in Verbindung mit der KP, das ist ja die ideale Kombination, das große Kapital der Big-Tech und die technischen Möglichkeiten und auf der anderen Seite die wirklich ausgefeilte Totalüberwachung von Bürgern durch zentrale Diktaturen, wie es ja in der Kommunistischen Partei stattfindet. Diese Kombination ist wirklich eine Kombination, eine Koalition des absoluten Dunkels. Und wenn die das gesamte Finanzsystem übernehmen und das Geld, das heißt das Blut der Wirtschaft, kontrollieren, dann gibt es natürlich schon massive Änderungen. Vorausgesetzt, sie kommen damit durch.
Was wären denn die Folgen, wenn eine Kooperation zwischen China und Facebook zustande käme? Vor allem die Folgen, sagen wir mal jetzt, auch für Deutschland, Mitteleuropa.
Naja, Deutschland wird ja momentan tatsächlich schon, und das sehen wir ja parallel dazu, deindustrialisiert. Es wird energiepolitisch zerstört. Das gehört ja alles miteinander zusammen. Der große Plan ist ja unglaublich komplex und umfangreich. Und wie ich gesagt habe in diesem Video zu dieser Seidenstraße, es ist ein ganz wichtiger Impuls. Wenn man den nicht richtig verstanden hat, wird es wirklich schwierig. Das sind zwei Videos, die da drauf sind, um die Zusammenhänge zu erkennen. Und dann sieht man, dass die Machtstruktur sich jetzt in Zukunft entwickelt. Big Tech, KP in Verbindung mit World Economic Forum, mit dem International Finance Forum und Sberbank und all diesen Dingen. Und für Europa ist das dann eben eine mehr oder weniger untergeordnete Rolle, die dann übrig bleibt. Wahrscheinlich wird jetzt Europa als rückschlagendes Pendel im Rahmen der Wechselwirkung die Werkbank Chinas werden, so wie wir jahrelang ja billige Arbeitskräfte in der Werkbank Chinas hatten, zugunsten der westlichen Länder, der spekulativen Staaten. Und jetzt ändert sich das Ganze ins Gegenteil um.
Also ich kann mir vorstellen, wenn man so zu Hause sitzt beim Kaffee trinken auf der Terrasse und das jetzt alles hört, dann denkt man sich, was habe ich jetzt damit zu tun? Das war die Frage, die ich stellen wollte. Was hat der einzelne Bürger damit zu tun?
Naja, er muss jetzt zum Beispiel erkennen, seine Pfründe zu sichern im Rahmen seiner Möglichkeiten, solange er noch agitationsfähig ist und sein eigenes Leben gestalten kann. Rein auf der sachlichen Ebene sollte er Vorsorge betreiben. Er sollte natürlich sich auch aus den Finanzprodukten herausziehen, die natürlich ebenfalls massiv jetzt ins Kreuzfeuer kommen und auf dem Sockel stehen, um niedergeschossen zu werden. Dazu gehören die Aktienmärkte und Immobilienmärkte zum Beispiel, die da auch stark von betroffen sind. Das heißt, jetzt mit ganz klarer Sicht wirklich auf Sicht fahren. Wir haben nämlich einen großen Nebel, der über uns geht und versuchen innerhalb dieses Nebels die Zusammenhänge immer noch zu verstehen. Halbe Kraft fahren, keine Kosten, keine Schulden, sich von Immobilien lösen aus meiner Sicht, Aktien abstoßen. Ich sage, Kryptowährungen sind ein großes Problem. Die große Teile der Kryptowährungen, das sind ja Spekulationsobjekte, werden mit Krediten finanziert. Und wenn Menschen Kredite aufnehmen, um in eine Kryptowährung oder auch in Aktienmärkte reinzugehen, und dann plötzlich diese Volatilität, also die Schwankung zu groß wird, dann kann es sein, dass die Kreditgeber die Schulden zurückhaben wollen und dann müssen die Bitcoins oder die Aktien verkauft werden. Und dann kann eine Talfahrt in Gang kommen, die diese gesamten Systeme zusammenbrechen lassen. Und wir haben eine sehr bewegte Zeit. Jetzt geht es um die sachliche Ebene. Vorsorge betreiben im einfachen Bereich, Grund und Boden in rechtssicheren Ländern, vielleicht ein Refugium vorbereiten für später mal. Also das sind die Dinge, die jetzt anstehen.
Viele sagen ja jetzt,
die mit ihrer also nicht viele, aber ein paar, die mit ihrer Vorsorge, mit ihren Empfehlungen, es passiert doch gar nichts, es wird überall wieder geöffnet, wir haben wieder alles, wir können wieder raus. Das war also alles eine überzogene Katastrophenschilderung.
Ja, das glauben wirklich viele Menschen, die eben halt so weit denken kann, von der Tapete bis zur Wand. Und das ist das Hauptproblem, was wir eigentlich erkennen. Da wird jetzt einfach ein bisschen gelockert. Man spricht von den Freiheiten nicht mehr als Freiheiten, sondern von Privilegien. Und schon haben sie das Gefühl, prima, ich muss ja jetzt nur noch beim Reingehen in ein Restaurant eine Maske tragen und ansonsten kann ich mich jetzt normal verhalten. Und dann glauben sie, alles wäre jetzt wieder in Ordnung. Wie blind muss man wirklich sein, um das tatsächlich so anzunehmen?
Ja, und während viele glauben, es ist jetzt alles wieder in Butter, gibt es Meldungen von der UNO, die praktisch das abbilden, was Klaus Schwab schon vor über einem Jahr pronounced hat und angekündigt hat, nämlich, dass die Mikrobe also große Veränderungen auf der ganzen Welt bringen wird. Und diesmal hat sich, wie gesagt, die UNO gemeldet. Die befürchtet jetzt schon globale Unruhen aufgrund alleine von steigenden Lebensmittelpreisen. Und laut der UNO sind diese zum 12. Mal in Folge angestiegen. Und da die westlichen Zentralbanken die Geldmenge kontinuierlich steigern, wird es immer schwerer, die Preissteigerungen aus dem Supermarkt herauszuhalten. Wir haben ja auch schon einige Leserzuschriften hier abgebildet, die sagen, Mensch, Paprika wird teurer, Holz und die ganzen Rohstoffe und so weiter, darüber berichten wir wirklich regelmäßig. Inzwischen weiß es auch schon fast jeder, weil es in fast eines jeden Leben angekommen ist als reale Tatsache, dass man eben mehr Geld bezahlen muss, manche Artikel im Moment gar nicht erhältlich sind und so weiter. Und ein Preisindex der Vereinten Nationen für die weltweiten Lebensmittelkosten ist im Mai, den 12. Monat in Folge, gestiegen. Also das heißt, monatlich steigen die Preise und hat jetzt den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt erreicht, was die Besorgnis über extrem hohe Lebensmittelausgaben verstärkt. Der kontinuierliche Anstieg, so heißt es, birgt das Risiko einer Beschleunigung der allgemeinen Preisentwicklung und erschwert die Bemühungen der Zentralbanken, weitere Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen. Andreas, alle 5 Komponenten des Indexes stiegen im Laufe des Monats, wobei der Anstieg von teureren Pflanzenölen, Getreide, Zucker angeführt wurde. Monat für Monat steigt der Lebensmittelpreisindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO auf ein Niveau, das seit einem Jahrzehnt, wie gerade gesagt, nicht erreicht wurde. Bloomberg meldet, auch die Dürre in wichtigen brasilianischen Anbauregionen gefährdet die Ernten von Mais bis Kaffee. Auch das wird alles teurer. In Südostasien hat sich das Wachstum der Pflanzenölproduktion verlangsamt. Auch das treibt die Kosten für die Viehzüchter in die Höhe und birgt das Risiko, dass die globalen Getreidelagerbestände, die durch steigende chinesische Nachfrage aufgebraucht sind, weiter belastet werden. Es klingt hier alles so wie eine Schraube ohne Ende.
Ja, das wird sich immer mehr deutlich machen. Und das ist natürlich eine Situation, die sich über Jahre hinzieht, bis es dann in der ganzen Deutlichkeit klar wird, auch dem Normalbürger. Und wer mit Blindheit geschlagen ist, geht durch den Supermarkt und versucht das gar nicht wahrzunehmen, wie die Sortimente immer mehr ausgedünnt werden, wie immer weniger an Maßnahmen da sind, die man dann noch besorgen kann, wie die Preise letztendlich nach oben gehen. Und das, was die Menschen jetzt an Urlaubsreisen sparen, weil die Urlaubsreise kann sich eh bald keiner mehr leisten, weil es dann wieder darum geht, übrigens, wie es in den größten Teilen der gesamten Menschheitsgeschichte auch Usus war, die meisten Menschen hatten in erster Linie das Problem von Kleidung und Ernährung und Wärme. Das sind unsere Grundbedürfnisse, die wir ganz materiell für unseren Körper brauchen, um überleben zu können. Und wir sind gewohnt gewesen, in allen Supermärkten alles zu finden, in größtem Umfang. Und wir stellen plötzlich fest, dass das nicht mehr der Fall ist. Und bei den Lebensmittelpreisen wird das natürlich dann ganz besonders bitter, weil essen und trinken müssen wir alle. Und es geht dann natürlich auch zu Lasten der Essensqualität, der Nahrungsqualität. Man kauft dann ja immer mehr Lebensmittel, die dann weniger organic sind, sondern eben halt Hauptsache Füllmasse, die satt macht. Und wenn ich sehe, dass Menschen dann Toastbrot essen und sich da Senf draufschmieren und versuchen, damit satt zu werden, die Menschen gibt es nämlich auch zuhauf, dann macht mich das schon wirklich traurig.
Ja, und es ist vielleicht so, man kann sich das kaum vorstellen, wenn man nur marginal so ein paar Preiserhöhungen beim Einkaufen am Rande sieht. Man kann sich nicht vorstellen, wie das in anderen Ländern jetzt schon angekommen ist. Denn hier heißt es, während westliche Zentralbanker weiterhin beteuern, dass die höheren Preise vorübergehend seien, sind die anhaltenden Preissteigerungen bei den Grundnahrungsmitteln bis in die Lebensmittelläden durchgesickert, wobei Länder von Kenia bis Mexiko von stark gestiegenen Lebensmittelkosten berichten. Der Leidensdruck könnte in einigen der ärmsten von Importen abhängigen Nationen besonders groß sein, da diese natürlich auch nur über eine begrenzte Kaufkraft und soziale Sicherheitsnetze verfügen, während sie außerdem mit der Pandemie zu kämpfen haben.
Ja. Und während sich das Internationale Finanzforum, das World Economic Forum und die Kommunistische Partei in China sich zusammensetzen und die neue Weltorder regeln, interessiert es sie offenbar kein bisschen, dass die Menschheit dann an vielen Kanten anfängt zu hungern. Und hier entsteht tatsächlich dieses Schicksal, was dahinter steht. Aber ich habe so das Gefühl, dass trotz alledem diese Endzeitstimmung immer mehr auch an die Menschen rankommen wird, und zwar an diejenigen, die entscheidungsbefähigt sind noch überhaupt und noch nicht aufgegeben haben. Und ich glaube, die große Masse, die torkelt dann irgendwann vor sich hin und die stolpert durchs Leben, aber einige wenige reichen immer noch aus, um diesem Irrsinn ein Ende zu betreiben. Und ich glaube, das wird auch kommen. Es gibt auch unter denen da oben, um das mal so abstrakt zu sagen, Menschen, die mit Sicherheit noch Gewissen haben und sagen, ich leide selbst darunter und wenn wir uns angesehen haben in den letzten 4 Jahren, was Donald Trump versucht hat, wieder gerade zu biegen, und das ist jetzt kein Kampf für Donald Trump, sondern es geht darum, die Ergebnisse sind für mich entscheidend. Es gab keine Kriege. Das Thema wurde wieder nach vorne gebracht, dass der Mensch eine Rolle spielt, der Bürger eine Rolle spielt und die Regierungen dem Volk zu dienen haben, also Volksdiener sind und nichts anderes. Stattdessen spielen sie sich als Volksherren auf. Das sind aber diejenigen, die die Steuern zahlen. Es steht ja alles auf dem Kopf.
Ich kann nur wirklich immer wiederholen, jeder, der spürt und der vielleicht auch durch entsprechende Informationen auf einen eigenen Weg gekommen ist, geht den Weg weiter, sucht weiter nach den wirklichen Fakten und der Wahrheit. Ich habe so das Gefühl, du sprichst hier heute Morgen öfter über die Masse, die da so vor sich hin torkelt und taumelt, die es ja offenbar immer gegeben hat zu allen historischen Zeiten, dass diese Menschen wirklich große Probleme bekommen werden, wenn die Probleme erstmal an die eigene Haustür anklopfen und auch reinkommen werden. Vorher nicht. Vorher interessiert es offenbar weder, was in Kenia oder in Mexiko los ist, noch was bei anderen Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt passiert, die unterdrückt werden und hungern müssen, sondern solange man seinen Fernsehsessel hat, RTL schaut, solange der Kühlschrank noch was bietet, was man einkaufen konnte und man auch noch genügend Geld dafür hatte, solange regt und rührt man sich nicht. Andreas, wenn ein großer Wechsel kommt und wir befinden uns ja in diesem Transformationsprozess, dann wie wird das aus deiner Sicht sein? Ein Miteinander, eine Gemeinschaft, ein Liebe deinen Nächsten wie dich selbst?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass unsere Zielgruppe, die wir hier haben, nicht zu denjenigen gehören, die alle sagen, erst wenn ich betroffen bin, dann bin ich auch irgendwie betroffen, sondern wir denken nachhaltiger. Wir sind Leute, die den Horizont eben nicht aus den Augen verlieren und ganz klar unserem Weg Licht ausgerichtet tatsächlich gehen wollen. Und wenn ich merke, dass da etwas passiert und ich bin geistesgegenwärtig, dann sorge ich halt vor und ich sehe anhand der vielen Anfragen und der Gespräche, die ich habe, dass unsere Leute im Durchschnitt übermäßig bewusst sind ihrer Lage. Und das macht mir immer große Freude. Und auch wenn dann beispielsweise wir sehen, dass dann immer mal wieder so Phasen sind, wo dann auch Abonnenten dann wieder runtergehen und dann es sich nicht, es heilt, es wackelt so ein bisschen und so weiter. Ich glaube, dass viele Leute einfach manchmal auch am Ende sind. Und genau das ist das, was wir nicht brauchen. Wer wirklich klar ausgerichtet ist und ganz deutlich im Gottvertrauen, der hat aus meiner Sicht wirklich nichts zu befürchten. Aber das Entscheidende ist eben, nicht nur zu glauben, sondern auch überzeugt zu sein. Und die Überzeugung, dass ich mein Leben meistere und die Überzeugung, dass das Prinzip Leben von mir verstanden werden will und ich mich damit auseinandersetze und ich lese zum Beispiel die Bücher im Lichte der Wahrheit. Manche brauchen es auch nicht zu lesen, die leben schon von sich aus so nach diesen Gesetzen, weil sie ganz tief verwurzelt sind mit dem Thema Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und sie wollen richtig in der Schöpfung stehen und nicht falsch. Die Masse steht falsch, aber diejenigen, die richtig stehen, werden durchkommen. Und die jetzt momentan diese gesamte Welt steuern und versuchen, in einen Abgrund zu treiben, obwohl sie das Gegenteil behaupten, werden dieses Spiel niemals gewinnen können.
Eine letzte Frage. Meinst du, dass in den großen Krisen der Welt, in den großen Weltkriegen, aber auch großen Krisen, dass es immer so gewesen ist, dass die Krise erst Step by Step ersichtlich wurde und spürbar wurde und dass es da auch immer Aufs und Abs gab, weil wir merken ja jetzt, es ist eine merkwürdige Dynamik in der ganzen Entwicklung drin. Also wir haben eine Zeit gebraucht, bis wir erkannt haben, die Mikrobe, die wird jetzt also praktisch genommen, um die Welt umzustellen, um einen Great Reset herzustellen, um diesen Transformationsprozess, den WEF-Chef Schwab auch Transhumanismus nennt, nämlich der in die KI, in die künstliche Intelligenz, in die digitale Identität führen soll. Und das sind ja alles Aussichten, die einen gar nicht beruhigen. Ja, und dann werden Maßnahmen, Unfreiheiten über die Menschen verhängt, die, wenn sie dann gelockert werden, plötzlich dafür sorgen, dass man offenbar sämtliche Gefahren, die jetzt im Raum stehen, angekündigt sind von einem sehr merkwürdigen System, das man immer noch nicht ganz durchschaut hat, dass diese ganzen Gefahren ausgeblendet werden und man sagt, nee, das geht jetzt also wie früher weiter, wir haben das alte Leben zurück.
Ja. Die Täterstrategie, um es mal so platt auszudrücken, ist ja relativ deutlich. Und man darf eines nicht vergessen. Dieses World Economic Forum und wie sie alle heißen, die Big Tech-Konzerne KP China, haben eine ganz wichtige Funktion. Denn jeder Mensch, der jetzt auf dieser Erde wandelt, unterliegt seinen eigenen karmischen Strukturen, das heißt seine eigenen Situation, die er sich selbst aufgearbeitet hat. Jeder, der jetzt zuhört, ist genau in der Situation, die er sich selbst aufgebaut hat, durch sein gutes oder falsches Verhalten. Und genau deshalb sitzt er dort. Und jetzt geht es darum, das Ganze nicht nur auszuhalten, sondern auch daraus zu lernen, aktiv zu bleiben, nicht passiv sitzen und warten, bis es vorbei ist. Das ist eine andere Form von Aushalten, sondern die Krise annehmen als Herausforderung. Krisen sind nämlich Herausforderungen. Und wenn ich in meinem Leben mit einer Krise konfrontiert werde, die ich mir im Laufe meiner Inkarnation selber zurechtgebastelt habe, dann habe ich jetzt die große Chance, diese Krise vernünftig herauszunehmen, anzunehmen und daraus meine Chance abzuleiten, Karma abzubauen und anschließend dann durchzukommen. Und das ist das individuelle Nadelöhr. Es ist kein kollektives Nadelöhr, durch das wir alle müssen, sondern ganz individuell. Einige haben das Nadelöhr schon hinter sich, einige haben es vor sich, einige sind gerade mittendrin. Das hängt immer von der einzelnen Situation ab, des einzelnen karmischen Vorgangs und des einzelnen Individuums.
Ja, und während du das alles hier heute so ausgeführt hast, ist bei mir auch immer wieder in meinem Kopf aufgetaucht, am liebsten wäre ich jetzt im Garten und würde meine Pflanzen einsetzen, die müssen nämlich jetzt rein. Und am liebsten würde ich auch im Gewächshaus gießen und würde mich mit den Wesenhaften unterhalten. Also mein Brotteig, der ist gerade fertig geworden, der ist auch schon dabei aufzugehen. Und das sind im Moment die Dinge, die mir wirklich helfen und die mir wirklich gut tun. Und vielleicht geht es ja vielen von euch auch so. Ich kann nur empfehlen, geht in die Natur. Geht raus, umarmt die Bäume, seid eins mit dem Wind,
mit dem Licht, mit der Sonne, mit den Wesenhaften und genießt euer Leben. Also diese Meldungen sind wichtig, dass man sie immer mal wieder abhört, dass man sie immer mal wieder liest. Und unser Discjockey ist schon wieder am Werke. Haut die Bremse rein. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns im Abendgebet heute wieder. Bleibt gerade, bleibt beschützt.
Ja, die Zeit geht ganz schnell rum. Euch alles Liebe und einen schönen Tag. Bis bald.
Ciao.